Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Pfingstgemeinde Annaberg. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich würde das mal so interpretieren, dass so viele hier sind, zeigt, dass es eine besondere Situation in dieser Gemeinde ist. Ich fühle das jedenfalls. Meine letzten Gottesdienste. Heute predige ich. Ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche auch nochmal zu predigen. Es ist wirklich, ich schleppe mich dahin. Ja, ist schon verrückt. Und ich frage mich auch, warum setze ich mich denn immer wieder hier hin, um zu predigen? Aber ich mache es wirklich gern. Und wenn ich daran denke, dass ich ein halbes Jahr Pause mache, bin ich ja schon auf Entzug gefühlt. Ja? Da muss ich jetzt nochmal alles rausholen aus den letzten Wochen. Ich habe mir heute gedacht, dass ich gerne über Hingabe sprechen möchte. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Muttertag, denn Mütter geben sich hin ihren Kindern und geben sehr viel und manchmal auch mehr, als sie haben. Sind wirklich, ja, das sind intensive Zeiten mit kleinen Kindern. Und Mich hat ein Mönch fasziniert, von dem ich gelesen habe in den letzten Wochen. Der heißt Charles de Fortou, ist ein Franzose und ist in die Wüste gegangen, in die Sahara, um dort den Tuareg, das sind keine Autos, sondern ein Wüstenstamm, die heißen Tuareg. Die leben dort immer noch, natürlich viel moderner als früher, und haben dort sind wie Nomaden mit ihren Karawanen umhergezogen. Und er wollte diesen Tuareg von Gott erzählen. Und die sind Muslime. Und hat ja sein Leben hingegeben für die Menschen, hat sich in ein Gebiet begeben, was eigentlich total lebensfeindlich ist, um dort dann auf 2700 Metern Höhe in einer Klause zu leben, auf einem Berg in der Sahara. Unglaublich, unglaublich. Und ich habe ein Buch gelesen, wie jemand eben auf den Spuren von diesem Mönch ist, durch die Sahara fährt mit dem Tuareg im Auto und sich diese Umgebung anschaut und einfach die Faszination der Wüste beschreibt. Und da dachte ich, da möchte ich drüber sprechen, über diese Hingabe, die so weit aus der eigenen Komfortzone herausgeht. Und natürlich braucht es auch einen Bibelvers. Da habe ich ein bisschen gegoogelt, gibt es denn was zum Thema Hingabe auch in der Bibel? Bin ich recht schnell fündig geworden. Und ich habe euch Römer 12, Vers 1 mitgebracht. Und ich möchte die ganze Predigt nur über diesen einen Vers halten. Hier steht, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was für ein schöner Vers, oder? Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Diesen Vers schreibt Paulus und höchstwahrscheinlich ist er gerade in Korinth. Und schreibt dort einen Brief an die Römer. Er schreibt ihn nicht selbst, er diktiert ihn an den Tertius. Früher hatten die Leute ihre Schreiber, die diesen Brief dann geschrieben haben. Oft ist dann nur in den letzten Zeilen des Briefes, schreibt er eigenhändig mit seiner großen Schrift, um es nochmal zu beweisen, dass er es wirklich diktiert hat, diesen Brief. Und er schreibt an die Gemeinde in Rom, die er überhaupt gar nicht kennt. Er war noch nie in Rom. Und das macht den Römerbrief so besonders. In den anderen Briefen, das sind immer Problembriefe. Er kennt die Gemeinde, er weiß, was da für Sachen herrschen. Er hat vielleicht auch Fragebriefe bekommen von diesen Gemeinden und dann geht er auf all die Probleme ein. Besonders Korinther, 1. und 2. Korinther, ein Problem nach dem anderen wird gewälzt. Und man merkt, die hatten echt Probleme in der Gemeinde. Die Römer sind anders, er kennt die Gemeinde nicht. Er hat auch kein Schreiben von ihnen, wo sie ihn um Rat fragen. Er, ganz aus eigenem Antrieb heraus, schreibt er ihn, weil er selbst nach Rom kommen möchte. Und so fasst er in dem Römerbrief seinen Glauben zusammen, das Evangelium, was er auch verkündigt. Und das ist großartig für uns, weil wir haben in einem Brief einfach mal ganz klar formuliert, wie sieht Paulus das mit dem christlichen Glauben? Ohne, dass es sich zu sehr vermischt mit den Problemen der Gemeinde. Und diese Juden in Rom, die haben natürlich besonders gelebt. Die Gemeinde bestand großteils aus bekehrten Juden, also messianischen Juden. Und Juden hatten im Römischen Reich Sonderrechte. Sie mussten nicht den Kaiser als Gott anbeten. Ja, also das Palästina-Gebiet, Israel wurde ja von den Römern besiegt und integriert ins Römische Reich. Aber Rom hat ziemlich schnell gemerkt, die Juden sind anders als die anderen Völker. Die lassen sich nicht einfach so integrieren. Die wollen keinen Kaiser anbeten, es macht Probleme mit denen im Militär, überall nur Schwierigkeiten. Und wenn wir nicht ein bisschen nachgeben, dann werden die ganze Zeit eine Rebellion nach der anderen starten da unten. Das wollten die Römer nicht, denn die Römer hatten Frieden im Sinn. Also haben sie, jetzt habe ich mein Tablet ausgeschaltet, also haben sie den Juden Sonderrechte gegeben. Und haben gesagt, okay, ihr seid special, ihr müsst nicht den Kaiser als Gott anbeten, ihr müsst bestimmte Steuern nicht zahlen, ihr müsst auch nicht in der Armee dienen. So waren die Juden, die konnten ganz gut leben im Römischen Reich. Aber ein Problem entstand. Was ist mit dieser neuen Sekte der Christen, die plötzlich überall im Reich so aufploppt? Das waren genau solche Querdenker wie die Juden. Die wollten auch keinen Kaiser als Gott anbieten. Die wollten auch keine Opfer bringen. Die wollten auch nicht bei den ganzen Sachen mitmachen. Aber sie hatten keine Sonderrechte. Und so sind vielleicht die Juden, die Christen geworden sind, noch geschützt in der Gemeinde. Aber was ist mit all den Heiden, die jetzt Christen geworden sind und die laut ihrem Gewissen nicht mehr mitmachen dürfen bei dem Kaiserkult, bei den Opferungen? Die kriegen ernsthafte Probleme. Die sind eine Gefahr für das Römische Reich, weil das Volk, ein riesiges Volk, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja gerade auch durch die Religion zusammengehalten wird. Jeder macht dasselbe, jeder hat dieselben Rituale, das stiftet Einheit, das gibt Verbundenheit und da ist dann auch klar, wer sich hier dem Kaiser unterwirft, der gehört dazu. Aber plötzlich tauchen überall Gruppen auf, die sich nicht mehr unterwerfen wollen. Die sagen auch nicht, Rom ist schlecht und wir wollen mit Rom nichts zu tun haben, so ist es ja gar nicht. Aber sie machen nicht mit und das ist eine Gefahr für das Römische Reich. Wie können also die Christen in solchen schwierigen Umständen bestehen? Und auch das ist eine wichtige Frage vom Römerbrief. Und so gibt es zwei Teile. Der Paulus schreibt die ersten 11 Kapitel, um zu erklären, was das Evangelium ist. Und dann ab 12. Kapitel bis 16. Kapitel schreibt er, wie man nach dem Evangelium lebt. So ist jeder Brief im Neuen Testament aufgebaut. Erst Theologie, dann Anwendung. Und dieser Vers, den ich eben vorgelesen habe, Römer 12, Vers 1, ist genau der erste Vers im Bereich Anwendung. Das Erste, was Paulus schreibt, wenn er davon spricht, was sollen wir jetzt eigentlich tun, nachdem wir das Evangelium gehört haben. Und er schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwester. Das klingt jetzt schon erstmal sehr tadelnd, als ob man jetzt erstmal Ärger bekommt. Aber das griechische Wort für ermahnen heißt genauso auch rufen oder einladen oder bitten oder trösten. Man könnte also auch sagen, ich bitte euch, ich rufe euch zu, ich tröste euch mit den Worten. Durch die Barmherzigkeit Gottes, das ist ein sehr gnädiger Anfang, gar nicht ganz so schlimm, wie es klingt im Deutschen. Sehr, sehr gnädig. Durch die Barmherzigkeit Gottes. Was meint er hiermit? Damit bezieht er sich auf die 11 Kapitel davor, weil da hat er ja davon gesprochen, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Für all das, was wir bekommen, wenn wir in Christus sind. Das ist die Grundlage für unser Handeln. Diese ganzen 11 Kapitel kann ich jetzt gar nicht mal vorlesen. Und dann geht er weiter und sagt, gebt euren Leib hin als ein Opfer. Das ist die Zusammenfassung, wie man als Christ leben soll. In einer Welt, die einen bedrängt, gebt euren Leib hin als ein Opfer. Und das ist für uns jetzt natürlich erstmal ein bisschen irritierend auch, weil wir das nicht kennen. Die einzigen Momente, wo wir tatsächlich mit Opferungen in Kontakt kommen, das passiert höchstens, wenn wir in ein chinesisches Restaurant gehen und da steht vielleicht irgendwo so eine kleine Statue rum und davor liegen ein paar Schokoriegel oder so. Das ist ein Opfer. Ich meine, wir ignorieren das meistens, wir nehmen das vielleicht kurz zur Kenntnis, es macht jetzt nichts mit uns und da liegt auch kein blutendes Tier oder so insofern. Aber dort damals im Römischen Reich waren Opfer das Normale. Der Art, Gottesdienst zu feiern, war mit einem Opfer verknüpft. Und zwar nicht mit einem Dankopfer, einem Lobopfer nach dem Motto, ja, ich bin jetzt irgendwie innerlich mit den Herrn verbunden, sondern mit einem wirklichen Opfer von einem Tier, das geschlachtet wurde. Das ist für die Juden normal. Die opfern im Tempel in Jerusalem, haben dort Priester, die sich um diesen Ritus, sage ich mal, kümmern. Und im Römischen Reich gibt es natürlich auch ganz viele andere Tempel von Zeus und was weiß ich von welchen Göttern. Und überall dort sind diese Opferungen. Sie leben in einer Welt voller Opfer, dürfen aber nicht opfern. Nicht im Tempel und auch nicht an all den anderen Momenten, wo den Göttern geopfert wird. Und das ist interessant, weil wie stehen eigentlich die Römer zu diesen ganzen Opferungen? Die Römer machen das schon seit vielen hunderten Jahren. Das ist für sie Identität, das ist ihr kultureller Brauch sozusagen. Damit können sie ihre Identität zusammenhalten. Aber schon seit vielen hunderten Jahren gibt es auch Kritik im Römischen Reich gegen diese Opfer. Schon die großen Philosophen waren eigentlich gar keine Fans davon. Die Elite der Römer hat eigentlich kritisch auf diese Opferungen geschaut. Aber natürlich hat niemand von denen ihren Kopf riskiert und hat gesagt, ja, ich mache jetzt nicht mehr mit, weil das ist ja blöd. Die wussten, die werden dann um die Ecke gebracht. Also haben sie halt irgendwie mitgemacht, obwohl sie es eigentlich nicht für richtig gehalten haben und haben diese Opfer verbracht. Und dann kommen die Christen und sagen, das ist falsch, wir machen das nicht. Werden verfolgt, werden getötet. Aber gleichzeitig passiert etwas Erstaunliches. Sie werden auch bewundert, weil ein wachsendes Verständnis im Volk passiert, dass diese Opfer eigentlich Quatsch sind. Selbst im Judentum wird das weniger. Und so haben die Christen eine faszinierende Funktion. Sie sind eigentlich Vorreiter für etwas. Die Ersten, die sagen, nee, so, wir leben jetzt vollkommen nach unserer moralischen Vorstellung und wir sind stark genug, das durchzuhalten, obwohl alle anderen sich nicht trauen, ehrlich dazu zu stehen, was sie denken. Glaube ich, auch ein Grund, warum die Kirche so gewachsen ist. Weil die Christen durch ihre Hingabe, durch ihren Glauben und durch ihre Konsequenz gezeigt haben, dass die anderen Heuchler sind. Und das war attraktiv. Das ist attraktiv, wenn jemand nach seinen eigenen Werten lebt. Und so möchte ich zu Charles de Foutou kommen. Er ist ein französischer Adliger, ist im Militär, wird dort zum Offizier und lässt alles hinter sich, um ein Opfer zu bringen, um in die Wüste zu gehen, um sich selbst ganz hinzugeben, um den Tuareg von Gott zu erzählen. Natürlich lebt er in einer Zeit, in der es überhaupt keine Opfer mehr gibt. Aber er sieht die Aufforderung von Paulus, dass er sein Leib hingeben soll als ein Opfer, als etwas sehr Praktisches. Und das ist spannend, dass dieser Bibelvers eben sagt, gebt eure Leiber hin als ein Opfer. Es geht um den Körper. Macht etwas, was den Körper mit einbezieht. Ihr könnt nicht nur im Geist Christ sein. Christ sein ist man mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Körper, mit seinem ganzen Sein. Und so geht dieser Charles de Fortou in die Sahara. Und ich glaube nicht, dass es für ihn schwierig ist. Denn auf der einen Seite predigen wir Hingabe, auf der anderen Seite in dem Bereich, wo man sich am Ende Gott hingibt, macht man das gerne, weil man es liebt. Er war ein Forscher, jemand, der wollte das Extreme erleben, der wollte das andere sehen. Und das hat ihn getrieben in die Sahara hinein. Und er formuliert ein Gebet, das ist so der bekannteste Text von ihm, und das möchte ich vorlesen. Das geht nämlich so: Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an all deinen Geschöpfen, so ersehne ich nichts weiter, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Was ein starkes Gebet, oder? Und ich möchte mit euch über zwei Arten der Hingabe sprechen. Denn ich denke, Hingabe kann man sehr unterschiedlich definieren und mit Leben füllen. Und ich denke, dass man auch im Leben unterschiedlich geführt wird, was Hingabe praktisch bedeuten kann. Und so nenne ich die erste Art der Hingabe die passive Hingabe. Die passive Hingabe. Ich glaube, das ist oft der erste Schritt, wenn wir so von Gott näher geschult werden, uns hinzugeben. Der wichtigste Wert in dieser passiven Hingabe ist der Gehorsam. Und es geht darum, dass man auf Gott hört, dass man auf sein Reden wartet, dass man danach handelt, was er sagt, dass man sich in die Bibel vertieft, dass man sich an sein Wort hält und lernt, im Gehorsam nach Gott zu leben. Das ist eine sehr tiefe Gläubigkeit, eine sehr wichtige Phase in unserem Leben, auch eigensüchtiges und falsches Verhalten auch loszulassen und sagen, nein, ich möchte gehorsam dem sein, was Gott mir zeigt. Und jemand, der danach lebt, der sieht Gott als den Schreiber seines Lebens an. Der sagt, Gott hat die Kontrolle, nicht ich, ich gebe sie ja aus der Hand, ich gebe mich hin. Alles, was passiert, nehme ich aus der Hand Gottes an. Er hat den größten Einfluss auf meinen Lebensweg. Ich habe gar nicht mehr so viel Einfluss. Er ist der Schreiber und der tut. Man lässt sich von Gott bewegen. Man versucht, wenig selbst zu gehen. In der Psychologie nennt man diese innere Einstellung zum Leben eine hohe externale Kontrollüberzeugung. Kompliziert, oder? Eine hohe externale Kontrollüberzeugung. Ich erkläre es kurz, ja? External heißt von außen. Kontrolle kennt ihr, ja? Also das heißt, man glaubt, dass die größte Kontrolle über das eigene Leben von außen kommt. Das, was mein Leben bestimmt, liegt außerhalb von mir. Menschen, die in der Diktatur leben zum Beispiel, haben eine hohe externe Kontrollüberzeugung. Warum? Weil der Staat den alles diktiert, weil die sich kaum selbst entfalten dürfen, weil die sich nicht selbst ihr Leben gestalten, sondern sie kriegen genau vorgegeben, was sie tun dürfen, was sie lassen dürfen, am besten noch, was sie denken sollen. Eine hohe Überzeugung, dass ich von außen bestimmt werde. Und das kann durch Menschen, aber auch durch Gott passieren. Also es ist egal, wie man es projiziert, es liegt außerhalb von mir. Und die Psychologie hat erkannt, dass diese hohe externe Kontrollüberzeugung nicht äußerst gesund ist für den Menschen. Es wurden Suchtkranke interviewt, mit denen geredet und man merkt, Suchtkranke haben genau so eine Einstellung. Die denken, ich kann mein Leben nicht ändern, ich muss immer wieder zur Flasche greifen oder zu meinem Suchtmittel. Eigentlich liegt die Kontrolle außerhalb von mir. Jemand anderes kontrolliert mich, ich komme hier gar nicht raus. Ich bin viel zu schwach, was zu ändern. Das ist die passive Hingabe. Und manchmal predigen wir in den Kirchen zu sehr diese passive Hingabe. Und wir führen Menschen in das Gefühl, dass sie ihr Leben nicht mehr selbst in der Hand haben und es auch noch gut finden. Und es ist nicht ganz falsch, aber manche Dinge sind nicht ganz falsch und auch nicht ganz richtig. Welche biblische Person lebt in dieser passiven Hingabe? Da gibt es ein Beispiel, wunderbar prominent, das ist Noah. Wenn man sich das Leben von Noah anschaut, dann haben wir einen Mann, der bekommt von Gott den Auftrag, er erfüllt den Auftrag, er versucht keinen Fehler zu machen, er hält sich an dem Wort Gottes, er baut die Arche, er bringt seine Familie rein, macht alles ordentlich, dadurch wird die Menschheit gerettet, dadurch wird er gerettet. Und er ist immer ganz nah dran an Gott. Und so sagt auch die Bibel über ihn in 1. Mose 6, Vers 9, er wandelte mit Gott. Ich will jetzt nicht Noah kritisieren, keine Sorge. Ich will euch auf ein Detail aufmerksam machen. Wisst ihr, die Bibel, das Alte Testament, davon profitiert ja nicht nur das Christentum. Auch das Judentum hat das Alte Testament und auch der Koran bezieht sich sehr stark auf das Alte Testament. Ich habe den halben Koran gelesen, dann wurde es mir ein bisschen zu langweilig, aber immerhin habe ich die Hälfte schon mal geschafft. Und ich war überrascht, wie oft Noah erwähnt wird im Koran. Noah ist ein Superheld im Koran. Es geht immer wieder um den Gehorsam des Noah. Er hat auf Gott gehört und er hat danach gehandelt. Und wisst ihr, was der Kernwert, die wichtigste Eigenschaft im Islam ist? Gehorsam. Der Islam ist eine Religion des Gehorsams. Und manchmal sehe ich Menschen, die predigen diesen Gehorsam. Gerade im charismatischen Bereich. Warum? Weil wir dann sagen, ja, wir können Gottes Stimme hören. Also hören wir Gottes Stimme und wir tun, was er sagt und dann wird alles super. Wir müssen nur gehorsam sein. Ich kenne viele solcher Gehorsampredigten und manchmal habe ich so eine innere, dass ich denke, wir sind ja nicht im Islam. Der Kernwert des christlichen Glaubens ist nicht Gehorsam. Gehorsam ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht der wichtigste Wert in unserem Glauben. Und wir können nicht unseren Glauben auf Gehorsam reduzieren. Wir können unseren Glauben nicht auf passive Hingabe reduzieren. Deswegen möchte ich mit euch über eine andere Art der Hingabe sprechen, die ihr bestimmt auch kennt. Das ist die aktive Hingabe. Die aktive Hingabe. Und ich glaube, dass jeder Christ irgendwann an den Punkt kommt, wo Gott ihn führt von einer passiven Hingabe in eine aktive Hingabe hinein. Es ist sogar gut möglich, dass man am Anfang des Glaubens sehr eng geführt wird von Gott. Man hat das Gefühl, Gott sagt genau an, was jetzt dran ist und dann tut man das und man freut sich und sagt, ja, Halleluja. Gott sagt mir, was ich tun muss, ich mache es, alles ist super. Und dann kommt der Moment, wo Gott einen so ein bisschen aus diesem vertrauten Nest hinausschubst und sagt, warte mal. Dein Leben funktioniert nicht so einfach, wie du denkst. Wir gehen jetzt mal von der passiven Hingabe in die aktive Hingabe über. Dann wird es unbequem. Dann fordert es heraus. Dann kommt man psychologisch gesprochen von einer externalen Kontrollüberzeugung zu einer internalen Kontrollüberzeugung. Man muss sich wandeln. Von dem Glauben, dass etwas Äußeres das Leben steuert, hin zu der Überzeugung, dass man selbst sein Leben in der Hand hat und gestalten kann. Dass der Glauben nicht ein Programm ist, um einen zu einer Marionette zu machen, sondern ein Programm der Selbstermächtigung ist, im Vertrauen auf Gott selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen. eine hohe internale Kontrollüberzeugung. Zu entscheiden, selbst entscheiden, in der Verwurzelung mit Gott. Ich habe von dieser passiven Hingabe gesprochen. Der Noah, der so mit Gott gewandelt ist und der uns ein großes Vorbild darin ist. Aber wer steht für diese aktive Hingabe in der Bibel? Das ist Abraham. Abraham wird von Gott auch angesprochen. Er sagt, geh in das unbekannte Land, und er geht einfach los, kommt dort an in Kanaan, eine Hungersnot herrscht, also muss er nach Ägypten weiter. Überall passieren Schwierigkeiten mit seiner Frau, gibt es auch so ein bisschen Stress. Er macht den Stress, nicht die Frau. Er macht Fehler, er trifft Entscheidungen. Er ist auch gehorsam, er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Aber auf der anderen Seite feilscht er auch um Sodom und Gomorra. Er will sich nicht alleine zufrieden geben mit dem, was Gott sagt. Er will in einem Austausch sein, er will verstehen, er will auch entscheiden, er will mitmachen. Und so wird über diesen Abraham gesagt, und Gott spricht ihn an und sagt zu ihm im 1. Mose 17, Vers 1, wandle vor mir und sei vollkommen. Über Abraham sagt er, wandle vor mir und sei vollkommen. Und mit Noah sagt er, wandle mit mir. Wie wandeln wir eigentlich? Wandeln wir mit Gott oder wandeln wir vor Gott? Man kann sich das gut vorstellen. Könnte jetzt jemand vorholen, wir könnten das vormachen, aber ich will lieber sitzen bleiben. Könnte jemand an meiner Seite nehmen und sagen, lass uns mal miteinander laufen. Wir sind Seite an Seite. Mein Schritt und sein Schritt synchronisiert. Und dann könnte ich jemand Drittes hervorholen und sagen, du läufst jetzt mal wie Abraham, vor mir. Der vorne läuft, muss die Richtung entscheiden. Der muss entscheiden, wohin die Schritte gehen. Und ich würde ihn einfach laufen lassen. Außer in dem Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt doch falsche Richtung, wir geben mal einen kurzen Hinweis, doch mal links. Aber die meisten Schritte wird der Mensch, der vorne wegläuft, selbst laufen müssen. Eigentlich ähnlich wie bei einer Schafsherde. Der Hirte geht ja auch nicht vorne weg und alle tapsen hinterher. Der Hirte läuft hinterher und schafft es irgendwie, von hinten seine Herde zu führen. Aber das Gefühl der Schafe vorne ist, wir treffen selbst die Entscheidung. Die Schafe denken, sie treffen selbst die Entscheidung, und Gott führt sie trotzdem von hinten. So ist es, vor Gott zu laufen. Ein jüdischer Ausleger hat das auch mal beschrieben. Es gibt das Alte Testament ist ja sehr alt, das wisst ihr. Und so gibt es auch Kommentare zum Alten Testament, die auch sehr alt sind. So gibt es diesen Kommentar, einen rabbinischen Kommentar, der heißt Bereshit Rabba. Ich finde das einen total witzigen Wortwitz, aber meine Frau fand es auch nicht lustig. Und zwar sind die ersten zwei Wörter der Bibel Bereshit Bara. Bara heißt machen, bauen, Bereshit heißt im Anfang. Im Anfang machte Gott, Bereshit Bara Elohim. Und dieser Kommentar heißt Bereshit Rabba, weil es von einem Rabbiner kommt. Großartiger Wortwitz, oder? Also ich finde es super. Ja, ich merke, ich finde es auch nicht lustig, aber was soll's. Ich finde es toll, dass vor 2000 Jahren Rabbiner schon Wortwitz gemacht haben und ihr Buch nach einem Wortwitz benannt haben. In diesem Kommentar schreibt Rabbi Yehuda, dies ist vergleichbar mit einem Prinzen, der zwei Söhne hatte, einen älteren und einen jüngeren. Er sagte zu dem Jüngeren, geh mit mir, und sagte zu dem Älteren, komm, geh vor mir. Auch zu Abraham, dessen Kraft groß war, sagte Gott, geh vor mir und sei untadlich. Noah aber, dessen Kraft geringer war, wandle mit Gott. Selbst die Rabbiner haben schon so das Alte Testament ausgelegt. Wer ist eigentlich der Vater des Glaubens geworden? Ist Noah der Vater des Glaubens? Nein, es ist Abraham. Was braucht mehr Glauben? Jeden einzelnen Schritt von Gott angesagt zu bekommen und danach zu handeln? oder eigenverantwortlich sein Leben zu gestalten, in dem Wissen, dass Gott trägt und dass Gott schon Bescheid gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das ist nicht einfach. Aber Gott ist treu. Und selbst wenn wir vor ihm laufen, dann sind wir immer in seinem Blick. Er hat immer die Augen auf uns gerichtet. Auch wenn nicht jede einzelne Entscheidung vordiktiert wird, hat er uns immer im Blick mit allem, was wir tun. Manchmal laufen wir in Fehler rein, damit wir daraus lernen. Aber Gott bewahrt uns auch. Und wenn wir an seinem Herzen dranbleiben, wenn wir bereit sind, von ihm zu hören, dann wird er uns auch führen. So, lasst uns noch mal zu Charles de Foutu kommen. Er ist, glaube ich, so ein Abraham-Typ. So einer, der loszieht, der Entscheidungen trifft, der die Sache, sein Leben in die Hand nimmt. Aber er nimmt sein Leben in die Hand in Hingabe zu Gott. Hingabe heißt nicht, den eigenen Willen an der Tür abzugeben. Hingabe heißt nicht, sich selbst komplett zu vergessen, sondern Hingabe heißt, das tiefe Wissen in Gott verwurzelt zu sein. Selbst zu gehen, selbst zu entscheiden und all das, was passiert, trotzdem aus Gottes Hand zu nehmen. Lasst uns mal mit diesem Hören der aktiven Hingabe nochmal dieses Gebet lesen. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Heißt es, dass er sich auf sein Sofa setzt und wartet, bis Gott was sagt? Nein, er zieht los und wird Freund vom König vom Tuareg. Aber er sagt trotzdem, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Was ist die Hauptmotivation von diesem Charles de Foutu? Ich glaube nicht, dass es Gehorsam ist. Seine Hauptmotivation ist die Liebe. Er lebt ein Leben der Liebe. Und so kommen wir zurück zum Muttertag. Eine Mutter erzieht ihre Kinder nicht aus Gehorsam heraus, sondern aus Liebe. Die Liebe treibt sie doch an. Und deswegen ist die Liebe auch das Kernelement vom christlichen Glauben. Wir sind getrieben von Liebe. Wir brauchen nicht für jeden Schritt einen, der uns sagt, was genau wir machen sollen. Wir nehmen es gerne, wenn Gott zu uns spricht und sagt, tu dies und das. Und dann sagen wir, ja, Halleluja, super. Was Besseres gibt es nicht, als zu tun, was Gott sagt. Aber für all die anderen Situationen sind wir aufgefordert, nach Liebe zu leben und in der Liebe zu handeln. Zu überlegen, wie kann ich Liebe weitergeben? Was kann ich überhaupt geben? Und das gerne hinzugeben. Und alles, was daraus resultiert, aus Gottes Hand anzunehmen und zu sagen, ich danke dir, egal was passiert, aber ich habe mein Leben mit Liebe hingegeben. Wer liebt, kann nicht einfach sitzen, bleiben und darauf warten, dass Gott etwas sagt. Wer liebt, will sich ausgießen und will jemand finden, an dem er sich verschenken kann. Deswegen ist meine Frage zum Schluss dieser Predigt, welche Art der Hingabe lebst du? Bist du in dieser passiven Hingabe vielleicht erzogen worden? Wartest du immer darauf, dass Gott genau sagt, was richtig und was falsch ist? Oder bist du getrieben von Liebe und bist bereit, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen in der Verwurzelung mit Gott? Ich möchte euch herausfordern, aktiv euch hinzugeben. Und genau das hat Charles de Foutu auch getan. Der Erste Weltkrieg ist auch eingebrochen in die Sahara. Die Tuareg haben gegen die Franzosen gekämpft. Er stand dann auf der falschen Seite, wurde von Tuareg gefangen genommen. In einem Moment der Panik wurde er erschossen von seinem Bewacher. Er hat sich bis zum Letzten hingegeben für die Menschen, die er geliebt hat, auch wenn er dafür sein Leben gelassen hat. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir deine Liebe als Vorbild haben, die bis zum Kreuz gegangen ist. Ich danke dir, dass du uns hilfst, eigenverantwortlich zu entscheiden, vorwärts zu gehen und vor deinen Augen zu leben, weil wir wissen, dass du uns gut leiten wirst. In Jesu Namen, Amen.